Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Der Büchermarkt geht auch in der Ferienzeit auf Reisen, und zwar ins beachtliche Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek, wo unter anderem zu betrachten sind Wanderstöcke von Peter Handke, ein Brief von Ingeborg Bachmann an Paul Celan, die Fieberkurve des Patienten Franz Kafka oder auch ein Theaterzettel zur Erstaufführung von Wolfgang Amadeus Mozarts Die Zauberflöte am 30. September des Jahres 1791. Auf die Reise mitgenommen werden wir von Bernhard Fitz, dem Leiter dieses Museums, der beginnen wird mit einer Vorstellung der imposanten Räume, die besichtigt werden können im ersten Wiener Gemeindebezirk.
Hier waren die Finanzakten der österreichisch-ungarischen Monarchie aufgestellt, nach Kronländern geordnet und bis ins 18. Jahrhundert zurückreichend. Und Franz Grillparzer, das war der bedeutendste Dramatiker des 19. österreichischen Jahrhunderts, war hier Hofkammerarchivdirektor, schönes, langes österreichisches bürokratisches Wort, und hat hier geschrieben und gelitten. Und dieses Direktionszimmer ist Teil des ganzen Ensembles. Das ist ein denkmalgeschütztes historisches Verwaltungsarchiv. Das wurde 1848 im Revolutionsjahr bezogen. Von außen, wenn man Wien kennt, sieht es aus wie ein Palais. Es war aber ein Archiv. Und dann war eben die Frage, was macht man mit so einem sehr auch theatralischen Raum, als die Akten abgesiedelt wurden aus konservatorischen Gründen. Und dann haben wir von der Nationalbibliothek den Vorschlag gemacht, wir machen hier ein Literaturmuseum rein und machen es aber ganz anders, vielleicht als vertraute Dichterhäuser oder andere Museen, die in modernen White Cubes untergebracht sind, und versuchen auch, das zu inszenieren.
Man hört bereits im Hintergrund eine Toncollage und man sieht die ersten Exponate, bei denen sich der Leser fragen wird, was eben diese ersten Exponate mit Literatur zu tun haben. Wir sehen eine Schellackplatte, wir betrachten staunend ein Springseil und eine Plakette ist ausgestellt, auf der steht Franz Kafka, Sterbehaus Kierling. Bernhard Fetz ordnet diese ersten Schaustücke ein.
Zu jedem dieser Objekte kann man Geschichten erzählen. Die angesprochene Schellackplatte hat der Emigrant Hermann Broch in Amerika besprochen mit dem Beginn seines Romans Verzauberung. Was er da liest, kann man dann an anderer Stelle im Museum auch hören. Das Springseil hier diente während des Ersten Weltkriegs zur Ertüchtigung der Offiziersanwärter der österreichisch-ungarischen Monarchie. Also die mussten ihre Sprungkraft trainieren, um ohne sich am Sattel oder am Pferd festzuhalten, aus dem Stand aufspringen zu können. Und diese Springschnur stammt von einem österreichischen Schriftsteller, Alexander Lerne Tolenia, aber auch Heimito von Doderer, der Wien-Romancier mit der Strudelhofstiege, hat so ein Springseil verwendet. Was mir auch gut gefällt, ist Thomas Bernhard, also der wahrscheinlich bekannteste österreichische Autor nach 1945. Wir sehen hier zerfetzte Arbeitshosen. Bernhard hat sich in vielen Rollen gezeigt und es gibt Fotos. Unter anderem hat er sich auch als Bauer und Forstarbeiter gesehen und hat sich Anfang der 70er Jahre beim Versuch mit einer Motorsäge Holz zu schneiden oberhalb des Knies verletzt. Und einer seiner besten Bekannten, Freunde, ein Immobilienmakler, Ignaz Hennetmeier, von dem hat er auch seine Häuser gekauft, der hat diese Hose wie eine Reliquie damals schon an sich genommen, hat sie auf so querformatige Kartons aufgeklebt und hat sie beschriftet und hat draufgeschrieben, hier drang die Säge oberhalb des Knies in das Bein des Dichters und so weiter.
101 Objekte und Geschichten, so ist der Katalog des Wiener Literaturmuseums betitelt, und dort bekommt man einen ersten Eindruck von der Besonderheit der ständigen Ausstellung, der es beispielsweise gelingt, einen Zauberstab aus Sumatra in einen Sinnzusammenhang zu bringen mit der allgemeinen Inszenierung von Gefahr oder Exotik in der Reiseliteratur des 19. Jahrhunderts. Bernhard Fitz.
Dann beginnt es eben in einer Verschränkung von thematischen und historischen Kapiteln hier mit Aufklärung. Biedermeier in einem österreichisch-deutschen Kontext ist es sehr interessant und auch witzig, sich das vor Augen zu halten. Ende des 18. Jahrhunderts hat der berühmte Reformkaiser Josef II., der auch auf deutsche Autoren eine Sogwirkung ausgeübt hat, weil Wien da plötzlich als Hort der Aufklärung und Freiheit erschien in den 1780er Jahren, hat hier die Zensur aufgehoben und wie ein Sturmwind, heißt es hier in einem zeitgenössischen Bericht, wie ein Sturmwind aus Süden haben sich Broschüren auf den Straßen Wiens ausgebreitet, die oft einen ganz surrealen oder fast dadaistischen Charakter haben.
Diese Broschüren wurden billig verkauft auf den Straßen Wiens und sogar religionskritische Texte konnten hier angeboten werden. Die Titel hießen beispielsweise: Wie wird der Antichrist aussehen? Blau oder grün? Oder Lobgesang an den Teufel und von 1781 die Philosophie der Mode schnallen. Ebenso ist hier zu sehen das von einem Josef Richter verfasste Taschenbuch für Grabennymphen. Ein satirischer Text von 1787, der den Prostituierten am Wiener Graben sogenannte Maximen und Lehren zu Verdienstmöglichkeiten und professionellem Verhalten in Form eines Kalenders erteilt. Da fragt man sich unweigerlich, was hat diese Handreichung für Prostituierte aus dem späten 18. Jahrhundert mit Literatur zu tun? Bernhard Fetz erläutert:
Literatur ist ja mehr als ein einzelner Roman oder als der klassische Kanon. Dieser Josef Richter, von dem das stammt, war Schriftsteller. Das ist ein satirischer Text, der mit literarischen Mitteln auch arbeitet, der aber natürlich die Doppelmoral aufgreift, der durchaus auch zur Sittenverbesserung beitragen möchte, gleichzeitig aber gewissen Skandaleffekt erzielt. Und wir stellen sehr viele Themen oder Autorinnen und Autoren in kulturhistorische, politische, auch ästhetische Kontexte.
Das Wiener Literaturmuseum ist Teil des Literaturarchivs der Österreichischen Nationalbibliothek. Dort werden die Nachlässe und Vorlässe und Sammlungen österreichischer Autorinnen und Autoren des 20. und 21. Jahrhunderts archiviert. Aus dieser Sammlung und aus weiteren Sammlungen der Österreichischen Nationalbibliothek werden die Ausstellungen im Museum bestückt. Es gibt zahlreiche Leihgaben von weiteren österreichischen und auch von internationalen Archiven, weil die österreichische Literatur, gerade die habsburgische, in einem gesamteuropäischen Kontext steht. Sie ist vielsprachig, sie ist multimedial, es gibt Doppelbegabung. Man trifft auf Künstler, die ebenso gut zeichnen wie schreiben können. Musik spielt eine ganz große Rolle. Man denkt hierbei möglicherweise an die Oper Der Rosenkavalier von Richard Strauss mit dem Libretto Hugo von Hofmannsthals, der durchaus das Format hat zum Nationalschriftsteller, doch gebührt dieser Ehrenplatz seit dem 19. Jahrhundert einem anderen, vor allem als Dramatiker bekannt gewordenen Autor, nämlich Franz Grillparzer, der, wie vorhin bereits angemerkt, an jener Stelle wirkte, wo jetzt das Literaturmuseum beheimatet ist und sein Arbeitszimmer kann eben hier besichtigt werden.
Eindrucksvoll ist vielleicht das Stehpult. Also der österreichische Beamte Grillparzer hat, wie es sich gehört für einen österreichischen Beamten, gelitten unter der Fron seiner Tage und dass er seiner Bestimmung, dem Schreiben, nicht so nachkommen konnte, wie er wollte. Er hat im Stehen geschrieben, er hat nachweislich in seiner Arbeitszeit geschrieben und dahinter ein Schreibtisch mit einem Aufbau, wo die Akten abgelegt waren, und wir demonstrieren das auch. Wenn man etwas aus diesem Hofkammerarchiv wollte und Einsicht nehmen wollte, und nach 1848 hat sich sowas wie eine öffentliche Nutzung, ein Publikumsverkehr auch entwickelt, dann gab es einen großen Aktenlauf. Grillparzer hat zugestimmt, es ging aber bis in die Vorzimmer des Kaisers. Dann gibt es natürlich ein Sofa bzw. einen Besuchertisch. Es gibt über dem Stehpult ein Kruzifix. Und der Blick, den Grillparzer hatte, der ist interessant, weil er eben auf diese Regalreihen mit den Finanzakten hinausgeht. Und wir haben dieses Grillparzer als Beamten und als wirklich großen Schriftsteller hier etwas inszeniert.
Nachdem wir die Melancholie kennengelernt haben, hören wir nun aber Rockmusik aus dem Jahr 1969. Da stellt sich unweigerlich die Frage, weshalb in direkter Nähe von Grillparzer nun drei amerikanische LPs zu sehen ist. Der erste Film, den der Regisseur Wim Wenders mit Peter Handke gedreht hat.
Also gut, wir haben uns schon ein bisschen von Grillparzer wegbewegt und stehen jetzt in einem Kapitel, das wir Imaginationen des Fremden genannt haben. Ein ganz wichtiger Punkt ist der Wilde Osten. Galizien hießen diese Kronländer, Galizien, Bukowina. Und man muss sich vorstellen, was für einen Eindruck diese in ihre Kaftane gekleideten, zum Beispiel ostjüdischen Menschen auf den Straßen Wiens gemacht haben. Und Handke war in Amerika. Eines meiner Lieblingsbücher von Handke ist der kurze Brief zum langen Abschied von 1972. Und wir haben hier eine Karte eingezeichnet. Und daneben hängt ein Brief von Peter Handke an seinen Freund, den legendären Herausgeber der Literaturzeitschrift Manuskripte, Alfred Kollerich, wo er sagt, bis hierher bin ich gekommen. Ja, ich schreibe ziemlich heftig. Eine Zeit lang hat es in Providence gespielt, dann in New York und Philadelphia. Dann ist mir das auf die Nerven gegangen und habe den Helden in mir unbekannte Gegenden geschickt.
Das ist, in Differenz zu Kafkas Amerika, der nie dort gewesen ist, die Amerika-Imagination Peter Handkes. Und man hat das Gefühl, ein Roadmovie zu sehen, das irgendwo im mittleren Westen der USA spielen könnte. Aber tatsächlich sehen wir Bilder aus dem Umland von Köln. Womit wir einige Meter weiter in der Geschichte zurückgehen zu einem anderen österreichischen Künstler, dessen Doppelbegabung bis heute Staunen macht. Denn nun steht man vor dem Rosenhaus, gebaut nach Adalbert Stifters Der Nachsommer.
Sie haben gerade von den Doppelbegabungen gesprochen und das ist wirklich ein Phänomen in der österreichischen Literaturgeschichte, dass so viele Autorinnen und Autoren eben sich auch noch auf anderen Gebieten hervorgetan haben. Und Stifter war Maler, war Dichter als Maler und Maler als Dichter. Das sind zum Beispiel Skizzen. Stifter hat sich auch sehr stark für konservatorische Belange eingesetzt. Man könnte ihn auch so als einen der Ahnherren der Denkmalpflege ansehen. Und dieses Modell ist eine Leihgabe der Technischen Universität München. In den 30er Jahren gab es so einen Stifter-Afficionado, der Pläne gezeichnet hat nach Stifters großem Roman Der Nachsommer. Jedenfalls dieses Rosenhaus spielt da eine ganz besondere Rolle und ist bis zum ersten Stockwerk eben von Rosen bedeckt. Und sehr viel später haben Studierende der TU München dann nach diesen Plänen, diesen historischen Plänen aus den 30er Jahren, das in ein Modell umgesetzt. Und das ist jetzt wirklich gebaute, nachgebaute Literatur.
Wenn man durch die Regalarchitektur des Literaturmuseums in Wien schlendert, Filme auf Bildschirmen ablaufen sieht, Tondokumente hört, die Stimmen unterschiedlicher Dichterinnen und Dichter, wenn man sich zu jeder der beinahe zu Reliquien erhobenen Exponate beugt, entsteht unweigerlich der Eindruck echter Überfülle. Bernhard Fetz.
Das ist eine Ausstellung und kein Buch. Und es ist eine Ausstellung und keine Literaturgeschichte und auch kein literaturwissenschaftlicher oder literaturhistorischer Essay. Und ich sage das ganz bewusst und auch provokant, wir inszenieren Literatur mit Bildern, Zitaten, Tönen. Und was die Fülle anbelangt, die ist natürlich durch diese Regalstruktur und auch durch die Räume vorgegeben. Aber erstens sollen die Leute ja auch beim dritten oder vierten Mal hier noch was entdecken können. Dann war es wirklich der Anspruch, was für alle zu machen. Also es gibt so vom Ernst Jandl, dem großen Lyriker, der ja zu seiner Zeit eine große Breitenwirkung hatte, den schönen Slogan, mein Tisch ist gedeckt für alle.
Und mit diesen Worten verlassen wir den reich gedeckten Tisch des Literaturmuseums in Wien, das eine durchaus auch zwei Reisen wert ist und das täglich geöffnet hat von 10 bis 18 Uhr.